ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche gerne mit Menschen, die etwas Besonderes machen oder etwas Besonderes geschafft haben. Denn aus ihrer Geschichte können wir in der Regel ja alle ein bisschen was mitnehmen.
Talk mit Thies.
Der Tumor war da. Eigentlich hat mir der MMA-Sport mein Leben gerettet. Ich sag mal so, im Käfig zeigt sich das wahre Gesicht eines Menschen. Wenn man Auge um Auge, Zahn um Zahn mit jemand anderem quasi gegenübersteht, es ist die reinste Form des Sports. Ich kämpfe dann in dem Moment, in Anführungsstrichen, ums Überleben. Dann zeigt sich halt, bricht man unter Druck zusammen oder blüht man unter Druck auf? Einbüße wird man immer haben. Ich meine, es ist ein nicht kleiner Teil von meinem Gehirn rausoperiert worden. Es ist wirklich walnussgroß. Es gibt keine Niederlage. Man muss wirklich nach vorne schauen und felsenfester Überzeugung sein, es gibt keine Niederlage.
Alan Omar ist Profikämpfer und eines der Urgesteine der deutschen MMA-Szene, der Mixed Martial Arts-Szene. Kurzfristig wurde seine Karriere allerdings gestoppt durch einen Gehirntumor. Walnussgroß. Aber er hat sich nach zwei OPs zurückgekämpft. Ich habe Alan in Stuttgart getroffen und ich war beeindruckt, wie der Kampf quasi Teil seiner DNA ist. Er liebt es, im Käfig zu sein, ja, zum Beispiel beim Octagon, dieser Liga, die immer beliebter wird. Aber seine Einstellung hat ihm definitiv im Kampf gegen den Krebs geholfen. Vielleicht hat ihm seine Leidenschaft sogar das Leben gerettet. Macht euch selber ein Bild von seinem Mindset. Da sind immer wieder Sätze dabei, die wir sicherlich auch für unser eigenes Leben übernehmen können. Alan ist ein lockerer, ein guter Typ, der im Käfig aber wirklich zum Tier wird. MMA ist eine Mischung aus Boxen, Kickboxen, Ringen und Brazilian Jiu-Jitsu. Eine Kampfsportart, wirkt unglaublich brutal, da spritzt auch mal Blut. Warum es aber dennoch harmloser sei als Boxen, das erklärt Alan hier in diesem Podcast. Und wir sprechen natürlich über den Kampf gegen seinen Gehirntumor, was die Diagnose mit ihm gemacht hat und wie er es geschafft hat, gesund zu werden und dann auch wirklich zurückzukommen. Denn er musste 5 Jahre pausieren und kehrte dennoch auf spektakuläre Weise wieder zurück. Es ist eine beeindruckende Geschichte, die von Alan Omar, der als 6-Jähriger nach Deutschland kam, geboren im Irak. Deswegen lautet sein Spitzname im Ring, im Käfig, auch Mr. Erbil. Ich lade euch ein, kommt mit in den Käfig und keine Angst, wenn die Tür hinter euch zufällt. Sieht schlimmer aus, als es ist.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Ja, guten Morgen. Christian, grüß dich. Freut mich, hier bei dir im Studio zu sein.
Ja, ne?
Und freue mich auf eine kleine, schöne Talkrunde mit dir.
Wir wollen mal wieder in was eintauchen, was die meisten von uns vielleicht gar nicht so drauf haben, aber was natürlich sehr stark im Kommen ist. Du bist eines, ja, muss man schon fast sagen, obwohl du ja noch nicht mal 40 bist, Urgestein. Ja. Urgestein der deutschen MMA-Szene. Die Karriere wurde dann für 5 Jahre mal abrupt gestoppt durch einen Gehirntumor. Du hast dich aber zurückgekämpft nach 2 OPs und hast dann auch in Stuttgart, in deiner Heimatstadt,
genau,
hast du dein Comeback gehabt. Das war im März letzten Jahres. Octagon kehrt auch wieder zurück nach Stuttgart jetzt. Noch ohne dich. Du hattest in der Zwischenzeit ein paar andere Baustellen.
Genau.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau.
Du kommst gerade von der Baustelle,
ich, ne? Ich komme gerade von der Baustelle, genau.
Musst du selber mit anpacken, denn die Muckis dafür hast du ja.
Ja, ich habe ja auch schon viel mit angepackt. Gerade bei der Entrümpelung und beim Abbruch habe ich viel mitgemacht. Und jetzt, wo es dann an die Facharbeiten geht, bin ich da jetzt leider raus, weil ich jetzt kein Handwerker bin und ehrlich gesagt auch handwerklich nicht wirklich begabt bin.
Ach, und das hätte ich gedacht, denn du bist immerhin Maschinenbau-Student und denen traue ich eigentlich auch handwerkliche Fähigkeiten auch
ja,
zu.
Ja, entdeckt man manchmal,
ja, ne?
Aber wir sind nur Theoretiker.
Okay, ja, bei Abriss hatte ich sofort das Bild, der Alan, der braucht nicht mal irgendwelches Werkzeug, der Alan macht das mit Tritten und Schlägen.
Ja, haben wir am Anfang versucht, aber... Ja. Dann war der Vorschlag aber doch besser.
Ja,
aber es ist halt immer ideal, da ein bisschen noch Aggression rauszulassen,
ja,
an der Baustelle. Das
hier bei mir
macht Spaß.
Hier bei mir in der linken Ecke, 37 Jahre alt, 1,75 Meter, Leichtgewicht, 25 Siege, 5 Unentschieden im schwarz-gelben Käfig. Obwohl, die waren nicht im schwarz-gelben Käfig, ne? Schwarz-gelber Käfig ist nur Octagon,
oder? Das ist nur Octagon, genau.
Warum eigentlich schwarz-gelb?
Das ist eine gute Frage.
Ja, hat das einen Sinn?
Nee. Das ist deren. Ja.
Sind deren Signature-Farben. Branding,
Signature-Farben, ja. Genau. Ach, wie unsere Signature-Farben. Unsere sind ja auch Schwarz-Gelb von meinem Gym. Mhm. Und das haben wir einfach damals gewählt aus Stuttgart-Patriotismus, weil der Stuttgart auch Schwarz-Gelb ist.
Wegen die der baden-württembergischen Landesfarben. Ich denke immer sofort als erstes an den VfB Stuttgart und denke eher an Rot-Weiß.
Nee, wir haben dann die Stadtflagge genommen, die ist ja auch Schwarz-Gelb.
Mhm. Ja, genau. Das macht Sinn. Ja, also 9 KOs, 12 Submissions, also 25 Siege, 5 Unentschieden, 15
Niederlagen.
Was?
Habe ich 5 Niederlagen, nicht Unentschieden.
Ach, das sind Niederlagen gewesen?
Ja.
Die standen aber an zweiter Stelle.
Ja, das ist immer so Sieg, Niederlage und dann am Ende Unentschieden.
Und ich, als alter Fußballfan, habe natürlich immer gedacht, Sieg, Unentschieden, Niederlage. So ist es natürlich beim Fußball-Toto.
Ach, daher rührt
es. Ja, ist immer das Unentschieden in der Mitte.
Okay.
Und hinten sind die Niederlagen.
Rein.
Aber es sind die 5 Niederlagen, ja.
Verlieren muss man auch ab und zu mal. Gehört ja auch zum Gewinnen dazu.
So oder so, you're a fighter, not a lover.
Yes, absolutely.
Ich hätte jetzt gedacht, dass du jetzt sagst, nein, ich bin auch ein Lover.
Beides.
Alan,
ja.
Geboren im Irak.
Genau.
Deswegen ist dein Kampfname auch
Mr. Erbil.
Mr. Erbil.
Aus dem Nordirak, in Erbil geboren, zu einer, sagen wir mal, turbulenten Zeit.
Ja.
Wo es gerade, sagen wir mal, zwischen zwei Kriegen war. Der Irak-Iran-Krieg, also der zweite Golfkrieg. Nee, das war der erste Golfkrieg. Da war der gerade zu Ende und die nächsten Kriege haben sich danach auch schon kurz danach weiterentwickelt.
Mit wie vielen Jahren bist du nach Deutschland gekommen?
Wir sind 1994, also wie alt war ich da?
Ganz 10 oder 10, was?
6 Jahre alt.
Ach, da warst du 6 Jahre alt.
Mit 6 habe ich dann hier dieses Land zum ersten Mal gesehen.
Kurdischer Hintergrund.
Genau.
Ich kenne nämlich sehr viele jesidische Iraker, die aber dann 2015
hier
rübergekommen sind.
Ja, wir sind ein paar Jährchen früher gekommen.
Genau. Und der Ort Erbil ist für mich wirklich immer mit Pass verbunden. Wie oft haben wir versucht, die deutsche Botschaft in Erbil zu erreichen, um
hätten wir es mal gekannt. Da kenne ich ein paar Leute.
Aber hättest du Connections gehabt in dieser krassen Zeit, wo alle Ämter komplett überfordert waren, hätte ich dich
gekannt. Ja, wäre doch mal jemand auf mich zugekommen.
Ja, damals kannte ich dich noch nicht.
Ja, schade, ne?
Ja, denn wir haben geschrieben ohne Ende nach Erbil und du hast keine Termine bekommen. Und man bekam für 4, 5, 6 Monate, wenn überhaupt, einen Termin.
Also tatsächlich, krass. Freunde von mir arbeiten da auch dort beim deutschen Konsulat in Erbil.
Ey, wenn ich das gewusst hätte.
Ja.
Denn meine Freunde, die sind damals natürlich aus Shingal, mussten sie dann erstmal die Tagesreise oder länger.
Ja.
Oder sogar mit dem Flieger nach Erbil antreten, um dann diese eine Uhrzeit wahrzunehmen.
Tagesreise, also gibt es ja intern noch keinen.
Aber es lag Monate im Voraus.
Ja.
Und du kanntest jemanden.
Ja, das war eine verrückte Zeit, 2015. Okay. Ja, das kann ich mich sehr gut erinnern.
Was weißt du noch von deiner Zeit bis 6? Man hat ja so die ersten aktiven Erinnerungen ab 4.
Mhm.
Ja, was weißt du noch von deiner Kindheit im Irak?
Ehrlich gesagt weiß ich noch sehr viel. Wir waren ja nicht nur im Irak, sondern das war ja eine Zeit, 88, der erste Golfkrieg war zu Ende und nach dem zweiten Golfkrieg sind wir dann aus dem Irak raus, aber nicht direkt nach Deutschland, sondern es war 19, als die irakische Armee dann in Kuwait einmarschiert ist und mein Vater war damals als Sanitäter stationiert in der irakischen Armee und dann ist ja die Armee zerschlagen worden und wir sind dann quasi geflüchtet, ich glaube 1990, 91. Sind dann über viele Umwege Syrien, Jordanien, haben dann tatsächlich 3 Jahre im Jemen gelebt.
Okay.
Da hat mein Vater ein Krankenhaus geleitet. Er ist an der Stelle gesagt auch Arzt, wie ich schon gesagt habe.
Cool.
Deswegen war er auch Sanitäter.
Mhm.
Genau, hat dann ein Krankenhaus geleitet im Jemen, haben 3 Jahre im Jemen gelebt.
Auch krass, ihr kommt da als Flüchtlinge in Anführungszeichen in den Jemen.
In den Jemen,
und dann leitet er ein Krankenhaus.
Ja, genau. Und witzigerweise sind wir aus dem Jemen dann auch nochmal geflohen, weil dort der Krieg ausgebrochen ist. Mhm. Und dann 1994 eben nach Deutschland. Und dann.
Ja, und dann warst du ja mittlerweile auch schon 10, 11, 12 Jahre alt, ne?
Nee, 94 war ich 6.
Ach so, diese Jahre im Jemen, die waren alle vor 6.
Das war alles vor 6.
Also, dass du da überhaupt diese krassen Erinnerungen hast.
Ja, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Es ist, weißt du, wenn eine Zeit turbulent ist und das prägt sich dann halt dann natürlich deutlich krasser ein als eine normale Zeit. Deswegen habe ich sehr viele Erinnerungen an Jemen. auch an meine Kindheit im Irak. Komischerweise, man sagte, wie hast du gesagt,
vor Na, ab vier, vier hat ab man vier. So aktive Erinnerungen.
Ja, ich habe schon frühere Erinnerungen, also deutlich vor vier.
Ja. Wann kamst du zum Kämpfen? Man stellt sich natürlich jetzt vor, der kleine Alan war schon so ein Raufbold auf der Straße, musste sich durchsetzen und hat da dann auch vielleicht schon ein bisschen Gefallen am Kampf gefunden.
Ja, durchsetzen musste man sich ja immer. Also wir sind ja dann, als wir nach Deutschland gekommen sind, 94, da dann haben wir ein paar Jährchen im Heim gelebt.
Wo war das?
Wo war das? Einmal im Bruchsal.
Ah.
Bruchsal und Karlsruhe, genau, die ersten zwei Jahre. Und in Frankfurt.
Mhm.
Genau, da muss man sich halt auch immer wieder ein bisschen behaupten, zu jungen Jahren. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Schläger war oder mich ständig gerauft habe. Ich war aber lebendig. Sagen wir mal so.
Ja, wir wissen, genau. Wir wissen, was du meinst. So.
Und ich bin relativ spät dann zum Kampfsport gekommen. Ehrlich gesagt war ich auch nie Kampfsport interessiert, so wirklich. Und das hat sich dann ganz zufällig ergeben.
Zufällig heißt was?
Wirklich zufällig. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Das war, als ich 16, 17 Jahre alt war, waren wir im Schwimmbad. Und das war an einem Sommer, Freibad, und da hat mir ein Freund gesagt, dass die da irgendwie MMA trainieren. Das hieß ja zu der Zeit nicht mal MMA, das hieß Street Fight oder sonstiges, ich weiß gar nicht mehr.
Genau.
Da hieß es, die trainieren das, ob ich nicht Lust habe mitzukommen. Dann hatte ich zufälligerweise an diesem Tag auch nichts anderes vor und habe gesagt, okay, komm, ich schließe mich da an, und ja, dann bin ich seitdem dort geblieben.
Ja, irre.
Ist verrückt, ne?
Und dann hast du erstmal angefangen zu kämpfen, hast erstmal ordentlich einstecken müssen.
Ja, die ersten Jährchen, vor allem das erste Jahr, ich war ja auch sehr, sehr, ja, sagen wir mal, sehr schlank.
Und du warst ein schmächtiges Kerlchen.
Genau, körperlich war ich jetzt nicht so robust. Und die, mit denen wir dann trainiert haben, waren halt schon echt alles erwachsene Männer. Und die ersten zwei, drei Jahre, ja, habe ich schon sehr gelitten, muss man sagen.
Gelitten heißt aber auch was gebrochen.
Also nee, das nicht. Ich meine gelitten im Sinne von anstrengend, im Sinne von fordernd.
Vielen blauen Flecken.
Blaue Flecken.
Dellen im Gesicht.
Aber das hat mich gefördert und ja, eben dann zu dem gemacht, was ich heute bin.
Aber krass, dass du immer weitergemacht hast, weil du ein ehrgeiziger Typ bist. Denn wenn man erstmal so einstecken muss die ganze Zeit, verliert man ja eventuell auch schnell mal die Lust. Du nicht.
Es ist, glaube ich, auch so eine Charaktereigenschaft. Meine Charaktereigenschaft ist, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, dann höre ich nicht damit auf, ehe es dann weitergeht und ehe es dann besser wird. So war es schon immer im Leben, also sowohl in der Schule, im beruflichen Werdegang als auch jetzt im Sport. Sobald ich auf Widerstand gestoßen bin, ist das eigentlich das Zeichen für mich gewesen, noch härter dran zu arbeiten.
Man denkt ja immer, dass so Kämpfer wie du entweder durch eine Show, auch die sie gesehen haben, durch irgendwelche Bühnenpersonalities auf diesen Sport kommen oder halt durch irgendwelche krassen John Van Damme-Filme. Oder wie heißt der Van Damme? Jean-Claude Van Damme-Filme oder sowas, weißt du? Durch solche Action auf diesen Sport kommen. Nicht so bei
mir war es nur mein Ehrgeiz. Ich habe irgendwie dann Gefallen dran gefunden, aber konnte nicht damit leben, dass es wirklich Leute gibt, den ich einfach ständig unterlegen bin und der habe einfach durchgebissen und das ist einfach mein Ehrgeiz gewesen, der mich da durchgebracht hat.
Du bist dann relativ schnell Nummer 1 in Deutschland geworden, oder? Du hast dich relativ schnell zu deinem ersten Titel gekämpft.
Genau,
Was war der erste Titel? Was weißt du noch von diesem Kampf, der dir deinen ersten Titel gebracht hat?
Ja, das war auch sehr interessant. Das war 2010 in England. Ich habe plötzlich einen Anruf bekommen von meinem damaligen Manager, dass ja es einen Titelkampf gibt in England. Die Nummer 1 in England ist irgendwie quasi verletzungsbedingt raus. Ob ich nicht Lust habe, da mit einzusteigen oder quasi den Kampf anzunehmen. Ich in meiner Verrücktheit zu der Zeit habe gesagt, ja natürlich, also gar keine Frage. Es interessiert mich auch nicht, wer der Gegner ist.
Hattest du einen Namen schon?
Ich wusste
warst
gar
du,
nichts.
Warst
ich
ein kompletter Frischling eigentlich.
Genau.
Unbeschriebenes Blatt auf der Szene.
Wer ich?
Ja, du.
Jein, also in der deutschen lokalen Szene habe ich mir schon ein bisschen Namen gemacht.
Ja.
Aber international jetzt gar nicht.
Ja, also du warst nicht als Opfer eingekauft sozusagen.
Doch schon.
Das schon.
In dem Kampf schon. Aber ich hatte schon ein bisschen einen kleinen Namen. Yeah. Und das war halt ein großer Titelkampf in England gegen die damalige Nummer 4 in Europa. Also ein alter Haudegen, ein Ire. So, und du weißt ja, wie die sind. Das sind ja richtige starke Leute, sagen wir so. Ja, ich zu der Zeit dann habe einfach gesagt, okay, ich nehme den Kampf an. Es interessiert mich auch nicht, wer der Gegner ist. Ich mach's. 2 Wochen vorm Kampf habe ich zugesagt. Mhm. 10 Tage vorm Kampf habe ich mir die Rippe gebrochen. Ja, und aber auch zu der Zeit kam das für mich gar nicht mehr in Frage, da abzusagen, sondern ich dachte,
ja,
einfach, egal was ist, ich hatte die Überzeugung zu der Zeit immer noch, es kann mir nichts passieren.
Beim Training gebrochen die Rippe?
Beim Training gebrochen, genau.
Okay.
Und ich hatte wirklich so felsenfeste Überzeugung, egal was ist, das ist für mich eigentlich wie so ein Fußballspiel. Mir kann nichts passieren und mir wird nichts passieren. Und warum soll ich dann den Kampf absagen?
Ja,
und dann habe ich den Kampf gemacht und ja, auch gewonnen. Zur Überraschung. Also ich wurde tatsächlich da quasi geholt, um mehr oder weniger zu verlieren. Das ist ein englischer Titel gewesen und die wollten halt natürlich jemanden aus England. Da haben der den Titel dann trägt und überraschenderweise bin ich dann halt, ja, es war ein Riesen-Upset, dass ich dann reingekommen bin und den Titel mitgenommen habe.
Oh, hat man dich das auch spüren lassen? Ich meine, du warst der fucking Sieger den Abend.
Das nicht. Das war damals in London und das Witzige ist, ich habe auch sehr viel Familie in London. Und ich hatte, glaube ich, schon fast mehr Zuschauer oder beziehungsweise mehr Fans vor Ort, als der Engländer da hatte.
Oh, das ist krass.
Und irgendwie, das hat sich alles so gefügt und ich bin auch froh drüber. War auf jeden Fall eine coole Erfahrung.
Mixed Martial Arts besteht ja wirklich aus verschiedenen Disziplinen, ja, wie wir sie kennen. Da ist ein bisschen Boxen dabei, da ist Ring dabei, da ist Kickboxen dabei, Brazilian Jiu-Jitsu. Es ist ja eine Mischung aus all diesen.
Ja.
Der Ruf von Mixed Martial Arts ist ja nicht wirklich gut, denn für Außenstehende sieht es echt brutal aus. Mhm. Kannst du das nachvollziehen? Es sieht so viel brutaler aus als Boxen.
Also sagen wir mal so, es ist eine Kampfsportart. Also dass es brutal ist und es ist ja nicht von der Hand zu weisen. Es ist klar, es ist eine harte Sportart, es ist brutal, es ist kein Völkerball, es ist kein Volleyball. Also ich kann nachvollziehen, wenn jemand sagt, Kampfsport ist brutal. Ich kann nur nicht nachvollziehen, wenn jemand sagt, Boxen ist super in Ordnung, nur MMA ist nicht in Ordnung.
Ja.
Es ist jeweils verschiedene Kampfsportarten, aber die sind beide auf ihre Art und Weise brutal. Gibt es ja auch einige Studien darüber, was Gehirnerschütterung oder Kopfschläge angeht und Traumata, ist das Boxen deutlich gefährlicher als der MMA-Sport.
Wie kommt das? Denn ihr haut ganz schön auf den Kopf drauf, auch wenn der Gegner am Boden liegt. Ja?
Das sieht immer brutal aus. Und da wird,
sieht wirklich brutal aus.
Der MMA-Sport wurde schon immer sehr stark darauf reduziert, dass man jemanden auf den Boden schlagen darf. Mhm. Das sieht halt natürlich befremdlich aus, gerade für klassische, jemand, der nur klassische Kampfsportarten kennt. Dazu muss man aber sagen, jemand, der am Boden liegt, ist bei weitem nicht wehrlos.
Nein, vor allem bei euch geht es ja am Boden weiter.
Bei uns
also das
geht's
ist ja gar kein Zeichen von Schwäche
unbedingt.
Manche wollen ja ganz bewusst den Gegner auf den Boden holen,
genau,
weil die Stärken im Ring liegen zum Beispiel. Ne?
Genau, also wenn man am Boden ist, ist man nicht wehrlos. Das ist teilweise, ist es sogar schon, sagen wir mal, für viele ein Vorteil, wenn jemand ein guter Bodenkämpfer ist. Aber oft wird man halt eben auf diese Schläge am Boden reduziert. Dann gibt's halt, zeigt man immer wieder die wüstesten Clips und Videos, wie jemand am Boden geschlagen wird, passiert.
Und es spritzt Blut.
Ja.
Also wirklich,
wie in allen Kampfsportarten.
Spritzen im Ring, in eurem Oktagon, in eurem Käfig, ja, spritzen an die Wand, das Gesicht ist voller Blut. Aber wir sind jetzt mitten im Kampf, da hört es nicht auf.
Ja, das ist wie beim Boxen. Also geblutet wird immer im Kampfsport. Also. Da macht es jetzt keinen Unterschied, ob es jetzt Boxen ist oder Kickboxen oder MMA oder tatsächlich beim Ringen. Also ich habe auch viel gerungen in der Liga auch und da wurde auch hin und wieder mal geblutet. Gehört halt zum Kampfsport dazu.
Ja.
Und wie gesagt, am Boden ist man nicht wehrlos, man kann sich verteidigen. Klar, es passiert, dass man auch hin und wieder mal einen auf die Mütze bekommt am Boden, aber Es ist, sagen wir mal, es sieht brutaler aus, als es tatsächlich ist.
Aber wie kann das sein, fragt man sich. Ich habe mir gestern extra noch mal so ein paar Kämpfe angeschaut, ne? Und wenn dann am Boden aber immer wieder auf das Gesicht geschlagen wird, und dann denkst du, hör doch auf, kann das nicht der Schiedsrichter stoppen?
Ja, dafür ist eigentlich ein Schiedsrichter auch da, um bei Gefahr oder wenn der Schiedsrichter wirklich sieht, dass der Unterlegene wirklich sich nicht mehr wehren kann, dann greifen sie auch immer ein. Ja. Aber man muss sich das so vorstellen, wenn du jetzt jemanden auf den Boden schlägst, es sieht brutal aus, aber da ist ja nicht wirklich Energie oder Kraft dahinter. Man schlägt ja nicht aus dem Körper heraus. Mhm. Und das heißt, die Wucht, die dahinter ist, ist viel weniger, als wie wenn jetzt ein Boxer eine Gerade landet, seinem Gegner gegenüber. Weil da geht man halt wirklich mit Körper, mit Wucht rein, die Hüfte reindrehen, Körpergewicht rein. Das sind härtere Schläge. Aber Schläge am Boden ohne wirklich viel Körpereinsatz, ohne Druck, sieht halt natürlich brutal aus.
Ja.
Nur ist da weniger Dampf dahinter. Kommen wir nochmal zu dieser Frage, diese Brutalität und gerade Kopfverletzungen, Kopftraumata, warum sie im Boxen mehr sind als im MMA, ist einfach, im MMA hast du 4-Unzen-Handschuhe, die sind ja relativ klein. Das heißt, sieht auch wieder brutal aus, aber die K.O.-Rate im MMA ist höher. Ein K.O. bedeutet, man hat einen Schlag und ist vorbei.
Ja.
Klar, es ist ein Traumata, aber beim Boxen hast du ja 10er, 12er Unzen.
Ja, die schwereren Handschuhe, da ist mehr Handschuhe, Gewicht die dahinter. Die sehen weicher aus, witzigerweise, als die beim MMA.
Ja, da geht man durch Schläge weniger K.O., aber dafür nimmt man halt während im Verlauf eines Kampfes natürlich viel mehr Schläge zum Kopf. Also bei einem 12-Runden-Kampf nimmt man halt extrem viele Schläge zum Kopf, wie bei einem 3-Runden-MMA-Kampf.
3x3 Minuten.
3x5 Minuten.
3x5 Minuten, genau.
Und das sind halt 15 Minuten MMA, wo Ringen erlaubt ist, Bodenkampf erlaubt ist, Kicken erlaubt ist. Und beim Boxen sind es halt 10 Runden oder 12 Runden. 3 Minuten sind halt 30 bis 36 Minuten, wo wirklich zu 80% auf den Kopf geschlagen wird. Hm. Und da sind dann die Hirnverletzungen eben natürlich deutlich größer und die Traumata natürlich auch.
Wenn du jetzt mal am Boden bist und du kriegst immer wieder ein aufs Gesicht, was merkst du davon in der Sekunde? Tut es weh?
Oder bist Schmerzempfinden du gar nicht. Man ist ja voller Adrenalin und da spürst du gar nichts. Ja. Es ruppelt ein bisschen, es wird vielleicht mal ein bisschen schwarz vor Augen, aber vom Schmerz her ist es eigentlich nichts.
Das Wichtigste ist ja sowieso der Tiefschutz, ne?
Ja.
Unten quasi so. Selbst Handballtürhüter haben unten, man hat es immer so Eierkocher genannt oder so.
Ja.
Früher, aber ihr habt da so ein richtig großes Suspensorium oder wie auch immer.
Genau.
Wie heißt das offiziell?
Ist ein Tiefschutz, ne? Genau.
Heißt Tiefschutz sogar, ganz offiziell.
Ja.
Bei deinem großen Comeback-Kampf für die Octagon-Reihe, ja, 5 Jahre Pause nach dem Gehirntumor, dann hast du dein Comeback in deiner Heimatstadt.
Jetzt kommst du drauf zurück. Ja? Jetzt weiß ich, was du sagen möchtest.
Achso, ich weiß selber nicht, was ich sagen möchte. Ich weiß nur, dass du den auswechseln musstest, weil er zerbrochen ist.
Der ist zerbrochen im Kampf.
In 2 Teile. Passiert nicht oft, oder?
Passiert sehr selten und das ist mir passiert jetzt bei dem Kampf. Es ist mir noch nie davor passiert. Ich weiß auch gar nicht, wie es passieren konnte. Ich war mit meinem Gegner im Clinch und er hat sein Knie hochgezogen. Also war jetzt auch keine Absicht, aber hat mich dann zwischen den Beinen getroffen. Einmal, zweimal und beim dritten Mal, glaube ich, es war wirklich ein harter Kniestoß. Und dann habe ich gemerkt, okay, hier ist irgendwas kaputt gegangen, habe dann dem Schiedsrichter ein Signal gegeben. Dann habe ich es richtig angefasst und habe gemerkt, dass es in 2 gebrochen ist.
Yeah.
Zum Glück hat man dann natürlich schnell einen Ersatz für Ersatz sorgen können.
Was den Kommentator überrascht hat. Ja. Der meint, es passiert ja nicht so oft. Was machen Sie jetzt? Wo sollen Sie Ersatz herbekommen? Der kann ja jetzt nicht in die Kabine gehen, um sich umzuziehen. Ja. Wie werden Sie es machen?
Mich hat es auch gewundert, wie schnell ein Tiefschutz da organisiert wurde. Wahrscheinlich gibt es in Zukunft mehr Tiefschützer am Octagon Cage.
Ja.
Genau. Und für mich war es halt, erster Kampf, Comeback wieder. Und dann musste ich mich ja hier vor einem Millionenpublikum wahrscheinlich wieder blank machen, also komplett Handtuch um mich herum, Hose ausgezogen, Tiefschutz ran und dann wieder gekämpft.
Ja, da hast du dieses Comeback und da sind natürlich auch Zweifel, wie wird das und wie werde ich hier abschneiden und dann wirst du so gebremst in diesem
absolut,
Kampf. Dein Gegner kann in ganz in Ruhe abwarten, kann fokussiert bleiben und so, während du erstmal da stehst und erstmal ausloten musst.
Ja.
wie machen wir weiter, was ist? Du wirst ja komplett rausgezogen, eigentlich aus deiner Konzentration. Was hast du in der Sekunde gespürt davon oder gedacht?
Ich habe mir nur gedacht in der Sekunde, verdammt, warum ist mir das jetzt passiert im Fernsehen, gerade vor RTL. Aber es hat mich ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht, aber ich sag mal so, als Kampfsportler muss man wirklich auf alles gefasst sein. Ja. Zwar kann man sowas nicht trainieren, aber man muss halt drauf gefasst sein. Und wenn man den nötigen Biss dazu hat, die nötige Psyche dazu hat, dann wirft es einem, ehrlich gesagt, jetzt auch nicht so großartig aus der Bahn. Es ist, wie es ist. Man legt eine kleine Pause ein, zieht einen Tiefschutz wieder an und dann geht's wieder los.
Vor diesem Kampf, nach 5 Jahren Auszeit, womit hast du wirklich gerechnet, dass du diesen Kampf gewinnst?
Absolut.
Du warst überzeugt?
Absolut.
Was hat dir diese Überzeugung gegeben? Denn du hattest ja keine große Kampferfahrung jetzt und der Gegner war ja ein guter.
Der Gegner war, also der Gegner ist definitiv zum Gewinnen nach Stuttgart gekommen. Ja. Und es war ein starker, der ist aus Polen gekommen. Mhm. Aber wie die Geschichte vorher mit England und diesem Titelkampf. Ich war überzeugt, mir kann nichts passieren, mir wird nichts passieren und ich werde den Kampf gewinnen. Ich habe mir das immer wieder nicht nur, blöd gesagt, eingeredet, sondern auch, ich habe es visualisiert, es kann nichts passieren. Ich werde da als Sieger, es gab keine andere Option, es gab nur diese Option, okay, als Sieger aus dem Kampf zu gehen. Und ich habe mir das immer und wieder vor die Augen geführt und immer wieder vor mir selbst gesagt, es gibt keine andere Option als Gewinn an diesem Abend.
Hast du Bilder gesehen oder hast du es dir nur einfach mantraartig vorgesagt?
Bilder habe ich gesehen, wirklich vor Augen, immer wieder visualisiert, immer wieder vor Augen.
Welche Bilder? Der K.O.-Schlag?
Wie ich einfach aus dem Käfig komme und siege. Es kann mir nichts passieren. Ich habe es mir immer wieder gesagt, es kann nichts passieren. Und in meinen Gedanken gab es diese Idee, verlieren gar nicht. Relativ am Anfang wurde ich auch ziemlich stark angeklingelt im Kampf, bin dann auch zu Boden gefallen. Und dann, ja, er hat mich quasi so ein bisschen wachgerüttelt im Kampf. Yeah. Aber auch zu der Zeit, zu jeder Sekunde im Kampf, egal wie schwierig es auch teilweise war, habe ich gesagt, ich werde nicht verlieren. Das ist keine Option, diese Option gibt es nicht.
Mhm. Wirst du deinen nächsten Kampf auch gewinnen?
Natürlich. Also wenn ich diesen gewonnen habe, werde ich den nächsten auch gewinnen. Das ist für mich immer, es gibt keine Niederlage.
Ja.
Man muss wirklich nach vorne schauen und felsenfester Überzeugung sein, es gibt keine Niederlage.
Weißt du schon, wann der nächste Kampf sein wird? Denn ursprünglich warst du mal angekündigt für Stuttgart.
Genau.
Jetzt hier, was ja auch wieder geil Heimat gewesen wäre.
Absolut, ja.
Aber hat bei dir nicht hingehauen.
Hat leider nicht hingehauen. Ich hatte noch eine kleine Verletzung mit rumzutragen vom letzten Jahr, vom September. Hab dann langsam wieder mit dem Training angefangen und hab Octagon auch mehr oder weniger zugesagt, dass ich wieder in Stuttgart kämpfen möchte. Hm. Wäre natürlich auch wieder cool vor heimischem Publikum. Ist aber auch natürlich viel Druck, wenn man zu Hause kämpft. Und ja, dann hat sich relativ schnell gezeigt, dass ich das einfach nicht schaffen werde. Ich habe eine große Kampfsportschule hier in Stuttgart, das Stallion Gym. Mhm. Und wir ziehen in eine neue Immobilie um auf 1300 Quadratmetern. Und da ist eine Riesenbaustelle, die ich jetzt gerade mehr oder weniger beaufsichtige und alles organisiere. Deswegen bin ich dann gar nicht mehr zum Training gekommen. Also ich habe nur noch sporadisch trainiert und dann habe ich mir selbst die Frage gestellt, willst du eine Sache richtig machen oder willst du zwei Sachen mehr oder weniger halb richtig oder falsch machen.
Ja.
Deswegen habe ich dann meine Entscheidung getroffen. Ich kümmere mich lieber darum. Auch, es ist ein neues Kapitel für meine Schule, für meine eigene Trainings, mein eigenes Trainingszentrum.
Ja.
Und deswegen, ist ein neues Kapitel. Ab Ende März geht es wieder los und dann steige ich ab da wieder richtig ins Training ein und geplant ist dann vielleicht Mai, Juni wieder zu kämpfen.
Denn du hast ja Bock, ne?
Ja, absolut.
Oder? Also der Käfig, der zieht dich magisch an.
Absolut. Und ich habe das Gefühl, es juckt noch ein bisschen unter den Fingern. Obwohl ich ja jetzt schon ein bisschen zu den Älteren, sagen wir mal, gehöre, habe ich immer noch Bock und ich mache das einfach aus Leidenschaft. Ich muss es nicht machen. Aus finanziellen Gründen muss ich es nicht machen. Ich habe einfach nur Bock drauf und habe Lust drauf und es ist halt einfach Leidenschaft und Passion und das möchte man so lange wie möglich natürlich ausleben.
Wie fühlst du dich in einem Kampf, wenn du das so in ein, zwei Sätze packst, während des Kampfs? Was spürst du? Wer bist du?
Es ist, wie soll ich es erklären? Im Kampf selber verfliegt die Zeit wirklich. Also 15 Minuten kommen einem vor wie 30 Sekunden. Also die Erinnerungen, die man danach hat, sind wirklich auf 20 Sekunden, 30 Sekunden dann quasi komprimiert. Es ist halt eher so ein Autopilot-Mode, den man dann hat im Kampf.
Ist das, ja.
Ist halt, je besser das Training läuft und je besser sich man sich gewisse Abläufe trainiert hat, desto besser ist dann der Autopilot im Kampf. Und so sehe ich das halt immer. Also gewisse Abläufe im Training immer wieder wiederholen, trainiert den Autopiloten, der dann für mich quasi im Cage ist.
Autopilot heißt aber nicht, dass du quasi jetzt auch so eine Art Glücksgefühl hast, dort im Käfig zu stehen.
Das ist schwierig zu sagen, eine Art Glücksgefühl. Danach ja, aber davor ist natürlich ein bisschen Anspannung. Beim letzten Kampf muss ich aber auch sagen, davor hatte ich schon ein richtiges Glücksgefühl, nach 5 Jahren wieder im Cage zu sein und wieder einfach jubeln zu können und es ist die Leidenschaft wieder ausleben zu können.
Mhm.
Und das war halt so eine Vorfreude, so eine Euphorie hatte ich so kurz vorm Kampf in der Umkleidekabine. Es ist eigentlich mit nichts zu vergleichen.
Und wer bist du im Käfig? Bist du der Sportler vor allem? Bist du dir selber näher als auf einer Baustelle zum Beispiel? Weil das wirkt ja so ein bisschen wie dein natürliches Habitat, oder? Du im Käfig.
Absolut, das ist ein natürliches Habitat. Das ist so, ich kann ausleben, wer ich bin oder wie soll ich das sagen? Das ist ein bisschen schwierig zu formulieren, aber es ist, ich sag mal so, im Käfig zeigt sich das wahre Gesicht eines Menschen. Wenn man Auge um Auge, Zahn um Zahn mit jemand anderem quasi gegenübersteht und sich wirklich, es ist die reinste Form des Sports. Mehr und näher geht es zu einer anderen Kontaktsportart gar nicht. Es ist jemand mir gegenüber, der mich auf gut Deutsch gesagt verprügeln will. Und ich kämpfe dann in dem Moment, in Anführungsstrichen, ums Überleben. Und dann ist dann halt eben ja dieser Adrenalin, Überlebensinstinkt in Anführungsstrichen, ist er da. Und dann zeigt sich halt, bricht man unter Druck zusammen oder blüht man unter Druck auf? Und das ist das, was ich halt mag. Und ich mag diese Herausforderungen. Ich mag es auch, unter Druck zu sein. Ich mag es auch, wenn ich mal unterlegen bin im Kampf und wenn es ein bisschen eine schwierigere Situation ist. Es gehört halt dazu. Und das ist halt einfach, wie ich dir schon am Anfang gesagt habe, die Herausforderung, die mich da antreibt.
Ja. Ich glaube, bei dir ist es so, innerhalb einer Komfortzone zu sein, ist für dich außerhalb einer Komfortzone.
Absolut, ja.
Oder du fühlst dich in der Komfortzone gar nicht wohl. Oder du musst eigentlich außerhalb der Komfortzone sein.
Man muss immer wieder aus der Grenze heraus und sich austesten, sondern gerade in Kampfsportarten, das siehst du ja bei Extremsportlern, man kann nicht mehr ohne Adrenalin. Das ist quasi das Wasser, was man zum Leben braucht. Dieses Adrenalin, dieser Kick. Und wenn man das jetzt, wie ich, 5 Jahre nicht hatte, dann vermisst man das halt. Das ist wie ein bisschen wie auf Entzug.
Wie bringst du dich vor einem Kampf in dieses Mindset, das du für den Kampf dann brauchst? Was machst du aktiv an Vorbereitung, an Übungen, die 1, 2, 3 Stunden vor einem Kampf?
Also, was wir viel gemacht haben im letzten Trainingscamp, da war ich auch in Dubai mit einem sehr renommierten Trainer, auch Thema Visualisierung, Manifestation. Wir sind zweimal die Woche, haben wir wirklich eine Kampfsimulation gemacht. Also wir sind mit der Tasche ins Training gekommen, in die Umkleide und mit dem Gedanken, mit dem Mindset schon, dass heute der Kampftag ist und jetzt in 20 Minuten kämpfe ich schon. Und das haben wir zweimal die Woche gemacht und immer wieder versucht, dieses Gefühl aus einem rauszuholen, dass man heute kämpft und dieser Druck, der da ist und den haben wir tatsächlich erzeugt. Es sind andere Kämpfer da gewesen, auch alle wirklich, alle, keiner hat mehr rumgealbert, keiner hat mehr rumgespaßt, sondern wirklich jeder ist in seinem Tunnelblick Und so haben wir uns das natürlich über Wochen erarbeitet wieder. Vor allem war es für mich wichtig, dass ich das mache, weil, wie gesagt, 5 Jahre aus dem Game zu sein, aus der Kampfsportwelt oder überhaupt zu kämpfen, überhaupt eine richtig harte Vorbereitung zu machen, war schon eine Herausforderung. Mhm. Und das ist mir sehr gut gelegen gekommen, genau zu der Zeit. Ja. Und so haben wir das dann Stück für Stück erarbeitet, dass wir immer wieder die Abläufe gemacht haben, wie das Aufwärmen ist, wie das Gefühl vor dem Training ist, vor dem Kampf ist. Ja. Und dann haben wir Sparrings gemacht.
Habt ihr Musik eingespielt?
Musik haben wir nicht eingespielt.
Okay. So die Original-Atmo versucht
das,
zu kreieren.
Das ist nicht, das haben wir nicht eingespielt, aber unser Coach hat dann immer wieder in der linken Ecke, in der rechten Ecke, dann ist jeder in seine Ecke gegangen und haben wir wirklich dieses Gefühl immer wieder erzeugt. Und ich muss sagen, da geht jetzt schon mein Puls hoch, wenn ich nur dran denke.
Der Coach ist auch während des Kampfes wichtig, oder? Ich habe also verstanden, als ich einen Kampf gesehen habe, es ist durchaus von Vorteil, wenn du den Kampf schaffst, in deine Ecke zu verlagern, wo dein Trainer ist, dein Coach, denn der gibt dir Anweisungen. Reagierst du auf diese Anweisungen?
Also, absolut.
Der sagt exakt, was du machen sollst.
Wenn man natürlich einen sehr guten Draht zum Coach hat und es ist halt immer, die Stimme ist wichtig. Mhm. Und mein Coach, der hat sogar extra ein Training dafür gehabt, um seine Stimme noch prägnanter zu machen. Aber wenn man diese Stimme immer wieder hört und hört im Training, dann ist es im Kampf auch vertraut. Und dann, egal wie laut das Publikum ist, diese eine Stimme dringt dann immer durch. Und das ist die Stimme des Coaches. Und jetzt beim letzten Kampf waren es ja knapp 15.000 Leute, die da in der Hans-Martin-Schleyer-Halle waren. Und es ist natürlich laut, es sind viele Leute da, aber diese eine Stimme hört man dann. Und es ist natürlich sehr wichtig, auf quasi einen Coach zu haben, auch den Kampf in die Ecke zu verlagern, weil der Coach sieht es natürlich nochmal aus einem anderen Blickwinkel, wie man es selber sieht. Er sieht Lücken, die ich vielleicht in dem Moment nicht sehe und instruiert halt natürlich einen dann.
Und dann sagt er es aber auch der Gegner hört es im Prinzip, oder?
Der Gegner hört es natürlich auch.
Wenn er Deutsch kann.
Wenn er Deutsch kann, ja.
Aber das ist egal.
Das ist egal. Also das da ist man schon natürlich einen Schritt voraus.
Und wirklich interessant fand ich die Anweisung. Ich weiß nicht, ob das bei dir war, möglicherweise Atmen nicht vergessen. War nicht bei dir vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich schaute mir einen Kampf an und dann sagte er der ganze Zeit, atme nicht vergessen, atme, atme.
Ja, das vergisst man im Eifer des Gewächs tatsächlich. Oder eine falsche Atmung immer, dass man zu kurz atmet. Teilweise, gerade im Amateurbereich ist es so, deswegen sind viele Amateure dann immer nach 3, 4, 5 Minuten immer schon sehr ausgelaugt. Nicht, weil sie konditionell nicht gut sind, sondern einfach die Atmung noch nicht so gut beherrschen. Ja. Und Atmung ist wichtig. Oft vergisst man einfach im Kampf zu atmen. Das ist mir auch schon als, sagen wir mal, als junger Kämpfer auch oft passiert, dass man wirklich nach 3 Minuten kaum noch Luft hatte, weil man wirklich vor Aufregung im Eifer des Gefechts vergisst zu atmen. Das ist so blöd, sich's anhört, aber man vergisst es.
Ja, klar. Und das ist halt auch wirklich ganz wichtig.
Ja.
Also, wenn wir im Kino sitzen und vergessen zu atmen, das hatte ich nämlich auch schon mal. Habe ich überhaupt die letzten 20 Minuten mal geatmet?
Ja.
Weil wirklich, das ist so packend.
Ja.
Also man kennt diese Situation, wo man wirklich vergisst zu atmen, aber du brauchst Sauerstoff, du brauchst Luft,
genau.
Du brauchst die Luft genau an den richtigen Stellen.
Es ist immer gut, wenn da ein Coach ist und merkt, dass man ein bisschen angespannter ist und dann atmen wir einmal schön tief durch und pumpt Sauerstoff in die Muskeln.
Schaut deine Mutter sich deine Kämpfe an?
Nee, absolut nicht.
Kein einziger. Ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das
sie
ist.
Sie schaut sich danach Highlights an?
Wirklich?
Ja.
Aber selbst die wirken so unglaublich brutal.
Ja.
Der Junge kriegt da sowas von
sie
auf die Mütze.
Versucht sich es immer wieder anzuschauen, aber live vor Ort schafft sie es nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja.
Das zu jungen Jahren hat sie es einmal gemacht und nie wieder.
Wie oft hat deine Mutter auf Knien gefleht?
Oft.
Alle sucht dir bitte einen anderen Sport aus.
Oft, sehr oft. Ja. Aber ich wollte nicht hören.
Hast du auch so ins Gesicht gesagt, oder?
Genau, aber ja, das ist auch schon immer seit eh und je ein Thema gewesen. Vor allem jetzt nach meiner Operation, nach meiner Erkrankung.
Ja.
Das ist jetzt, sich natürlich noch mehr Sorgen macht.
Das war 2020.
Genau.
Du warst auch gerade eigentlich eingekauft für einen großartigen Kampf. Bellator, das ist sozusagen die zweitwichtigste Runde.
Organisation
der Organisation, genau. Bellator heißt sie. Da warst du für einen Kampf auch engagiert dort. Und dieser Tumor wurde aber, soweit ich mich erinnere, wirklich sehr spät entdeckt.
Ja.
Oder? Wie habt ihr den entdeckt?
Das war ein reiner Zufallsbefund. Also ich habe
diesen Kampf... Wir reden von Gehirntumor.
Gehirntumor, genau. Ich habe diesen Kampf bekommen. Ich hätte da in Paris kämpfen sollen und habe tatsächlich auch in Paris gekämpft. Im Vorfeld, gerade bei großen Sportorganisationen, MMA-Organisationen, ist da immer eine Sportkommission da, die natürlich schaut, dass alles in Ordnung ist.
Ja.
Und zu meinem Glück war da auch eine Sportkommission, denn wann machst du mal ein MRT von deinem Kopf, wenn man gerade keine Symptome hat, keine Probleme hat? Die Sportkommission, die ausdrücklich wollten, sie halt ein MRT dann vom Kopf haben. Den habe ich dann auch gemacht. Das war kurz vorm Kampf, denk 10 Tage vorm Kampf. Und dann hat mich der Radiologe reingerufen. Ja, Herr Omar hier, ich kann es noch nicht einschätzen, das könnte ein Ödem sein. Haben Sie in letzter Zeit vielleicht was auf den Kopf bekommen? Ich dachte, okay, vielleicht ein bisschen Sparring gehabt, aber jetzt auch nichts.
Ja, aber gut, du kriegst ja dauernd was auf den Kopf, ja, auch im Training. Also selbst.
Kann immer wieder passieren. Er ist von einem Ödem ausgegangen und Thema Tumor kam da zu der Zeit gar nicht auf.
Also harmlos eigentlich. Ödem.
Wir beobachten das jetzt. Ödem ist ja halt eine Wasseranlagerung.
Ja.
Klar, muss nicht immer harmlos sein, aber man wollte den Verlauf natürlich erstmal beobachten.
Mhm.
Problem war nur, dass der Kampf dann 10 Tage später war.
Ja.
Hätte sein sollen und war dann auch natürlich danach.
Du hast das Go bekommen von der Kommission.
Ja, dann haben wir es eingereicht bei der Kommission und die haben natürlich zuerst gesagt, nee, wir müssen abklären, was es ist. Und selbst da habe ich nicht Ruhe gegeben. Und für mich kam zu der Zeit auch gar nichts anderes in Frage. Ich habe mich gut gefühlt. Ich habe keine Symptome gehabt. Ich habe jetzt im Nachhinein, hat man mir gesagt, ich hätte auch epileptische Anfälle haben können. Habe ich nicht gehabt. Ich habe eigentlich keine Symptome gehabt. Und deswegen habe ich es ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Und auf Teufel komm raus habe ich es dann irgendwie hingekriegt, dass mir ein Arzt gesagt hat, wir haben noch ein MRT gemacht und es hat sich an dem Verlauf jetzt in den paar Tagen nichts geändert und sonstige neurologischen Ausfälle gab es auch nicht.
Ja.
Und dann haben wir es irgendwie hinbekommen, dass ich doch noch kämpfe. Und dann habe ich den Kampf gemacht.
Gewonnen?
Gewonnen, in 90 Sekunden. Und zu der Zeit wusste ich nicht, was da gerade in meinem Kopf drin ist und was da wächst und gewachsen ist. Und habe mich gefreut. Wie gesagt, war ein großer Kampf.
Ja.
Habe mich dann auch auf größere Sachen vorbereitet. Dann ging es auch schon Richtung Titelkampf. Da habe ich mich vorbereitet auf einen Kampf. Das war dann im Mai 21. Und genau, kurz noch dazu, zu den MRTs, musste ich alle kurz danach wieder ein MRT machen und dann 3 Monate später wieder ein MRT. Aber es hat sich nichts geändert.
Okay.
Also es ist das...
Die Bilder waren immer noch gleich. Für dich fühlte sich das ja auch
Die Bilder waren gleich. Also es ist weder kleiner geworden noch größer geworden. Deswegen waren die Ärzte auch ein bisschen, ehrlich gesagt, zu der Zeit auch ratlos.
Okay.
Ich war beim Neurologen und beim Radiologen, waren ratlos. Dann habe ich mich wieder auf den Kampf vorbereitet, diesmal in den USA, habe dann ein US-Arbeitsvisum bekommen, hätte dort in den USA kämpfen sollen. Das war dann im Mai 21. Habe mich vorbereitet, kurz vor Kampf, vielleicht 3, 4, 5 Tage vor Abreise, sagt die amerikanische Sportkommission dann zu der Zeit, nee, geben wir nicht frei.
Okay.
Und dann habe ich es wieder versucht. Aber diesmal haben die es tatsächlich nicht freigegeben. Die meinten, es war das letzte Mal schon so.
Ja.
Der Verlauf ist immer noch, also das ist immer noch da, was es ist. Keiner konnte sagen, was es ist. Und es muss abgeklärt werden.
Interessant, gell? Als Laie denkt man sich, am Ende war ein Gehirntumor, der auch nicht klein war. Oder wie groß war der Tumor?
Der war 2,5 mal 2,5 mal 3. Also walnussgroß vielleicht.
Wir können uns das fast nicht vorstellen, dass die ganz großen Experten mithilfe eines MRTs nicht herausfinden können, definitiv, da ist ein Tumor.
Ja.
Oder?
Also, ja, hat mich auch gewundert. Ja. Ich dachte, sowas findet man doch einfach heraus.
Denkt man halt.
Denkt man, ja. Aber tatsächlich weder Neurologe, Radiologe, die Aussage von einem meiner Radiologen war, dass er sowas in seinen 20 Jahren noch nie gesehen hat. Dass es weder größer wird, kleiner wird. Für ihn sah es aus wie ein Ödem.
Ja.
Ja, bis ich mich dann irgendwann bei der Neurochirurgie vorgestellt habe. Und die kam dann relativ schnell quasi dann zum Entschluss, dass es schon natürlich sehr wahrscheinlich ein Tumor ist.
Und die haben dann Alarm geschlagen?
Die haben dann, die Neurochirurgen haben dann sofort Alarm geschlagen. Also okay. Das ging dann auch relativ schnell.
Okay.
Und innerhalb von ein paar Tagen haben sie sich dann alle beraten. Da gibt es ja so zweimal die Woche so ein Ärzteboard.
Ja, richtig, genau so.
Genau.
Überregional, manchmal mit Ärzten aus der ganzen Welt, die genau. Dann so spezielle Fälle besprechen.
Genau, das war dann hier in Stuttgart im Katharinenhospital. Und da hat mich der Arzt angerufen. Also der hat ja schon beim ersten Vorstellen, hat er schon direkt gesagt, das sieht für ihn aus wie ein Hirntumor. Mhm. Und dann ein paar Tage später natürlich war ich dann auf, da, zu der Zeit habe ich das allererste Mal das Wort Tumor überhaupt gehört in dem Zusammenhang.
Ja.
Und das war natürlich ein Riesenschock. Und dann musste ich 5-6 Tage warten, bis das Ärzteboard ist und dass man mir Bescheid gibt. Und das, ja, es war eine schwierige Zeit. Genau, und dann...
Da hast du auch nicht mehr trainiert, da hast du dann erstmal mal Ruhe gegeben oder hast du weiter trainiert?
Nee, ich hab
dir ist ja alles zuzutrauen.
Da habe ich dann erstmal Ruhe gegeben.
Okay.
Und dann nach dem Ärzteboard hat man mich auch wieder kontaktiert und meinte, ja, der Meinung sind jetzt eigentlich alle Ärzte, dass es ein Tumor ist.
Okay.
Genau kann man es nur sagen, wenn man eine Biopsie gemacht hat.
Ja.
Genau, also, und dann...
Schädel auf, kurze Probe entnehmen.
Biopsie, ja, es geht, so eine kleine Bohrung macht man dann rein. Und mit so einer Nadel zieht man die dann raus, so eine kleine Gewebeprobe. Genau, die habe ich dann im Dezember 21 gemacht.
Okay.
Ich lag dann tatsächlich zu Neujahr im Krankenhaus.
Und dann war die
Und dann erste zwei OP Wochen später, möglich. Nach der Biopsie, kam dann wirklich schwarz auf weiß, was für ein Tumor das ist, welche Art von Tumor. Ja, ich sag mal so, so ein bisschen Glück im Unglück hatte ich. Das war Stufe 2. Also es gibt 4 Stufen. Stufe 1 ist eher bei Kindern.
Okay.
Und sehr harmlos. Das ist gutartig, Stufe 1. Stufe 2 ist so ein bisschen an der Grenze zwischen gut und böse. Das kann man, ist so eine Grauzone, kann man nicht genau sagen, ob es jetzt gut oder böse ist. Dann gibt es halt 2 Typen. Es gibt einen Wildtyp und noch einen anderen Typ. Wildtyp wäre natürlich schlecht gewesen. Zum Glück hatte ich den anderen, ich habe jetzt den Namen vergessen, was es genau war.
Mhm.
Genau. Also von den 2 Arten von Stufe 2 hatte ich nochmal ein bisschen Glück gehabt. Es ist so, wie gesagt, eine Grauzone gewesen und ein bisschen Glück im Unglück gehabt. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es ein Tumor. Nichtsdestotrotz musste es raus.
Und bedeutete unter Umständen natürlich, dass du nie wieder in einen Käfig steigen könntest.
Ja.
Denn jetzt ging es erstmal darum, gesund zu werden und zu überleben.
Ja.
Du bist ein Kämpfer natürlich und du nimmst jede Herausforderung an. In welcher Gemütsverfassung warst du, der ein MMA-Kämpfer ist und natürlich mit vielen Unwägbarkeiten auch kommt und gewisserweise programmiert ist? Und dennoch, wie ging es dir?
Ich sag mal so, die ersten 2 Wochen kann man das noch gar nicht richtig realisieren. Wenn man morgens aufsteht, denkt man sich, ist das jetzt ein Traum gewesen? Ist es wirklich passiert? Habe ich wirklich diese Diagnose bekommen? Es hat so circa 2 Wochen gedauert, bis ich es so geschluckt habe. Und ab da war es auch wieder für mich klar, es ist wirklich eine Charaktereigenschaft von mir. Es gibt keinen, dass der Tumor mich irgendwie in die Knie zwingt oder mich bricht oder sonstiges, sondern ich kämpfe dagegen und ich werde diesen Kampf auch gewinnen. Und es war wieder meine Charaktereigenschaft und habe dann wirklich dagegen gekämpft. Ich war auch gar nicht angeschlagen oder traurig oder irgendwie niedergeschlagen. Nee, das für mich war es in Ordnung. Für mich war es, ehrlich gesagt, ein bisschen schwieriger, meine Familie leiden zu sehen, vor allem meine Eltern.
Ja.
Das war ein bisschen schwierig, weil die nächsten Leute, die dann drumherum sind, die leiden dann richtig. Also die haben tatsächlich mehr gelitten als ich.
Ja.
Für mich war es klar, ich werde dagegen kämpfen und ich werde da auch gut aus der Nummer rauskommen. Nur, ja, Eltern machen sich natürlich immer Sorgen. Und ja, da hatte ich schon meine Schwierigkeiten, das mit anzusehen, dass die so leiden.
Ja. Wie schnell war für dich klar, ich will wieder zurück in den Käfig? Denn ich sag mal so, wenn ich dir zuhöre, dann dann gehe ich davon aus, dass du sagst jetzt sofort. Aber das kann ja eigentlich nicht sein, weil erstmal geht es nur ums Überleben. Und selbst wenn man das überlebt, kann man dann noch kämpfen und dem Kopf, ja, sage ich mal, diesem verwundbaren Kopf, dann auch noch diesem Stress auszusetzen und diesen Schlägen, der Laie vermutet erstmal gut tun kann es jetzt nicht unbedingt. Aber wie schnell war es bei dir? Ich will zurück in den Käfig.
Ja, nach der OP hatte ich ja dann nochmal ein Erstgespräch mit meinem Chirurgen. Mhm. Viele Grüße an Dr. Tatajeba an dieser Stelle vom Uniklinikum Tübingen. Also der Mann hat wirklich Hände aus Gold, sagt man.
Koryphäe.
Ja, er ist wirklich ein Genie, was das angeht. Und er hat, sagen wir mal, gute Arbeit geleistet. Und nach der OP Erstgespräch habe ich ihn dann gefragt, wie sieht's aus? Kann ich nochmal kämpfen oder kann ich nicht kämpfen? Er meinte, es sieht eigentlich gut aus und wenn du wieder kämpfen willst, dann wäre ich sogar gern dabei.
War er dabei?
Nee, leider nicht.
Wo war er? Hat er geschwänzt oder
ja,
was?
Ja, wahrscheinlich. Nee, aber er hat mir sein Go gegeben, meinte, wenn ich mich gut fühle, wenn ich keine Angst davor habe, es kann nichts passieren. Also
Angst hast du nie gehabt?
Nein.
Dass irgendetwas anders ist. Mhm. Dass du vielleicht auch nach 5 Jahren Auszeit vielleicht an Reaktionsschnelligkeit, irgendwie an Power eingebüßt hast, irgendetwas.
Nicht. Klar, Einbüße wird man immer haben. Ich meine, es ist ein nicht kleiner Teil von meinem Gehirn rausoperiert worden. Das ist wirklich walnussgroß. Das ist
welcher Teil war das?
Sprachzentrum. Sprach- und Sprechzentrum. Sprache verstehen, Sprache sprechen.
Okay, dir fehlt ein Stück, aber genau. Merkst du irgendeine Veränderung? Dass du
hin und wieder oder gerade nach der OP hatte ich so ein paar kleine Aussetzer gehabt, so kleine Sprachstolperer, aber nichts Signifikantes.
Das ist aber normal vermutlich, oder? Weil wenn auch nur in der Gegend operiert wird, dann wird auch dieses noch gesunde Gewebe
genau. Ja
gereizt. Ne?
Ist gereizt.
Das wird gereizt und dadurch kommt es eben zur Sprachunverständlichkeit oder dass
genau,
man
also
Dinge nicht formulieren
Tage,
kann. Oder?
Die ersten 2 Tage war es ein bisschen schwierig. Also ich konnte eigentlich nahezu normal reden, aber ich hatte immer wieder so Stolperer oder mir ist ein Wort nicht eingefallen. Das habe ich tatsächlich heute noch hin und wieder mal.
Okay.
Aber es ist jetzt nichts, was mich jetzt im Alltag behindert.
Hat dir keine Sorgen gemacht damals, oder? Wenn dann plötzlich ein Wort nicht einfällt.
Ich sag mal so, ich habe dann in der Zeit auch sehr viel über Neuroplastizität gelesen und das hat mir auch mein Arzt gesagt, auch der Psychologe im Krankenhaus, dass gewisse Teile des Gehirns natürlich auch andere Teile, die dann wegfallen, ersetzen. Und die kompensieren das natürlich und auch da habe ich einfach gedacht, alles kann man ersetzen, also nicht alles kann man ersetzen, aber gerade sowas kann man sich wieder antrainieren und nichts ist unmöglich und man muss halt dran arbeiten, es tut halt immer gut, man muss halt wieder das Gehirn trainieren. Das Gehirn ist ja wie so ein Muskel, den man auch trainieren kann und das Gehirn kann man natürlich auch trainieren und das muss man auch trainieren. Und dementsprechend habe ich viel Training gehabt nach der OP.
Fürs Gehirn, um gewisse Strukturen wieder aufzubauen, dass die sich wieder miteinander verknüpfen.
Koordinationstraining habe ich wieder gemacht. So ein Reaktionstraining, da habe ich einen Ergotherapeuten. Viele Grüße an der Stelle auch an Raphael. Genau, mit dem habe ich sehr viel gemacht. Reaktionstraining, einfach Sachen, die bei dem das Gehirn arbeiten muss. Auch Lesen ist ja schon so ein Teil oder Rechnen ist schon so ein Teil. Ich habe ja auch Maschinenbau studiert und irgendwann mal habe ich das Bedürfnis gehabt, so alte Mathematikbücher aus dem Maschinenbaustudium auszupacken und einfach ein bisschen rumzurechnen, ein paar Sachen zu lesen, ein paar Gedankengänge verfassen. Um einfach dieses, das gewisse Areale wieder quasi in.
Ja, aktiviert werden.
Zu aktivieren.
Sich verknüpfen, was auch
sich
immer.
Sich verknüpfen. Genau, das war jetzt nicht sehr wissenschaftlich basiert, was ich gemacht habe. Was ist nicht basiert, aber ich habe es einfach gemacht nach meinem Empfinden. Und es ist ja relativ gut gegangen.
Ja, aber das Hirn muss denken und dann tut
und dann
sich da oben etwas.
Muss es arbeiten und dann tut sich was und dann verknüpfen sich wieder die Neuronen miteinander. Und ja, genau, das war halt eben der Gedankengang dahinter.
Und der Experte, was hat der dir noch für Aufgaben gegeben, um auch
Balancetraining viel. Also, dass auf einem Bein stehen, Kniebeugen auf einem Bein, dass der Körper und Gehirn quasi miteinander zusammenarbeiten und wieder einfach koordiniert und neuronale Netze bilden.
Alles Gehirnarbeit.
Ja.
Alles Balance. Ne? Denken wir zunächst mal.
Denken wir nicht. Die einfachsten Übungen, wirklich. Einfaches Reaktionstraining, einfache selbst Memory spielen oder selbst das hilft dabei.
Welche Rolle hat das MMA und deine Leidenschaft für den Kampfsport gespielt in diesem Gesundungsprozess?
Ich denke, das hat eine extrem große Rolle gespielt. Also mein Arzt, mein Chirurg hat mir auch gesagt, dass er viele Patienten hatte mit einem vergleichbaren Tumor, teilweise auch kleinere Tumore, die nicht so gut aus der Nummer gekommen sind. War der Meinung und ich bin auch der Meinung, dass ich ohne den MMA-Sport das Ganze gar nicht so gut überstanden hätte. Sowohl körperlich als auch psychisch.
Ja.
Und deswegen, eigentlich hat mir der MMA-Sport mein Leben gerettet. Der Tumor war da und alles, was ich bis dato gemacht hatte in meinem Leben, Sport, diese psychischen Aspekte, die haben mir in dem Moment natürlich sehr stark geholfen und waren nur vielleicht auch nur eine Vorbereitung auf den Kampf gegen den Tumor.
Ja.
Und deswegen habe ich es auch gut überstanden. Wie gesagt, ich war physisch auch schon vor der OP in einem guten Zustand. Ich habe 2 Tage vor meiner OP noch voll trainiert und wollte das Training auch gar nicht vernachlässigen. Deswegen war ich schon physisch in einem guten Zustand, mental so oder so. Deswegen bin ich, wie gesagt, gut rausgekommen. Ich hatte ja auch ein Gespräch mit einem Psychologen gehabt, einen Tag vor der OP, weil da stand es auch noch nicht fest, ob die OP dann irgendwann im wachen Zustand stattfinden soll oder ob es eine Vollnarkose geben soll.
Im wachen Zustand, das ist natürlich die Hölle.
Genau, wegen dem Sprachzentrum.
Genau, dann fragen sie dich zwischendurch, was ist 2+2? Und wenn du dann noch 4 antwortest, dann können sie noch ein Stück näher rangehen an das Krebsgewebe, an das Tumorgewebe. Aber das will keiner. Also ich war mal bei einer Gehirn-OP dabei.
Ach, echt?
Und dann erzählte der Operateur, in Karlsruhe.
Bei einer Wach-OP?
Ja, nein, es war keine Wach-OP. Okay. Aber der Operateur erzählte, eine Wach-OP ist purer Stress für alle. Für die beteiligten Operateur, genauso wie für den Patienten.
So war es auch. Also wir hatten dann ein Gespräch, einen Tag vor der OP, ein Gespräch mit einem Psychologen. Da hat man einen Ist-Zustand von mir aufgenommen, Reaktionen, Gedächtnistraining, Zahlen, Mathe, so ein paar Rechenübungen. Einfach mal Ist-Zustand aufzunehmen, wie es vor der OP ist. Und der Psychologe meinte, es ist alles top. Also ein gutes Ergebnis. Mhm. Und dann haben wir halt angefangen, weil er ja, wenn es eine Wach-OP gewesen wäre, er auch dabei wäre im OP-Saal, dann haben wir einfach ein paar Themen festgelegt, worüber wir reden, wenn ich jetzt wach operiert werde.
Ja.
Dann hat sich aber kurz vorher der Chirurg dazu entschieden, dann doch keine Wach-OP zu machen. Wie aus dem Grund, was du gesagt hast. Das wäre einfach ein viel zu großer Stress für mich gewesen. Ehrlich gesagt, hätte ich kein Problem damit gehabt. Ich hätte mir sogar blöd gesagt, einfach gewünscht vielleicht, dass es eine Wach-OP ist, weil ich schon ein bisschen Angst hatte, vor einer Vollnarkose die Kontrolle abzugeben und ich weiß nicht, was mit mir passiert. Die machen meinen Kopf auf und wäre es in einem wachen Zustand gewesen, habe ich dann wenigstens, bin ich bei Bewusstsein. Und ich hatte so kurz vor OP gedacht, oh mein Gott, so war es das dann vielleicht für mich? Kann es sein, dass ich auch vielleicht nie wieder aufwache? Und für mich war der Gedanke einer Wach-OP erträglicher.
Okay.
Und als mir der Chirurg gesagt hat, dass es doch eine Vollnarkose wird, war ich ehrlich gesagt, ja, ein bisschen in Panik dann. Aber er meinte, er kriegt es auch, die haben da einen Tag vorher noch so ein Sprach-MRT gemacht. Haben wir so ein MRT gemacht, dann musste ich an gewisse Sachen denken, dann hat man mir Bilder gezeigt und ich musste die Bilder anschauen und gewisse Verben dazu bilden, aber nicht aussprechen, sondern nur denken.
Okay.
Und das hat dann, ich war dann mit Elektroden verbunden und dann hat man gesehen, welche Areale dann beim Denken quasi aufploppen und anhand von dem hat sich dann der Chirurg ein Bild davon gemacht und meinte, er kriegt es auch ohne Wach-OP hin.
Okay, welches Bild zum Beispiel?
Oh, ein Auto zum Beispiel oder Wolken. Okay. Ich soll jetzt mal, wenn ich jetzt Wolken sehe, ein Verb dazu, Regen, regnen oder Regen oder Auto, dann gab es immer wieder verschiedene Bilder und oder einen Satz dazu im Kopf zu diesem Bild bilden und anhand von dem konnte man dann feststellen, wo genau das Areal ist, was das alles auslöst. Und kurz vor OP hat sich dann der Chirurg dazu entschieden, in Vollnarkose.
Okay. Welche Themen hättest du angegeben, über die ihr gesprochen hättet, wäre es eine Wach-OP gewesen?
Ja, also Musik.
Okay, Musik.
MMA, das Wetter. Ich glaube, das waren so die Themen, was wir hätten sprechen wollen.
Das Wetter ist schnell vorbei.
Ja, aber schlechtes Wetter.
Für so eine fünfstündige OP. Oder wie lange hat die gedauert? Weißt du es, die erste OP?
Die OP war knapp 7 Stunden.
Ja, so viel Wetter gibt es gar nicht.
So viel Wetter gibt es nicht.
Aber natürlich so viel Mixed Martial Arts.
Ja, einfach über den Sport, über mich persönlich.
Ja.
Ein paar Sachen hätten wir dann einfach geredet.
Wer nächsten Samstag Fernsehen schaut und sich das Octagon in Stuttgart anschaut, du wirst vor Ort auf jeden Fall sein,
ja.
Zwar nicht als Kämpfer dieses Mal, aber du wirst auf jeden Fall deine ganzen Buddies und so, die dabei sind, unterstützen und wirst das Ganze aus nächster Nähe noch mit betrachten dort in der Martin-Schleyer-Halle. Auf was sollen die Menschen, die mit Octagon noch gar nicht so vertraut sind, mit dieser Mixed Martial Arts Sportart, auf was sollen wir mal achten? Was wäre interessant auch für einen Laien, um sich so langsam ranzuarbeiten an MMA?
Auf was man achten kann, das ist einfach wie die verschiedenen Stileinflüsse, die da jeder Kämpfer mit sich bringt. Also man kann immer gerne darauf achten, jeder versucht natürlich seinen Stil reinzubringen in den Kampf. Oft sieht man, okay, einer ist ein starker Bodenkämpfer, der andere ist ein guter Boxer. Dann kann man schon darauf achten, dass der natürlich der Bodenkämpfer versucht immer wieder zu Boden zu gehen und der andere versucht im Stand zu bleiben. Dass man einfach darauf achtet, wer versucht gerade welchen Stil quasi in den Kampf reinzubringen.
Ja.
Und
manche wollen schnell an den Boden verlagern.
Manche wollen sehr schnell an den Boden, manche wollen gar nicht an den Boden, manche sind Allrounder, können alles.
Was bist du?
Ich würde mich eher als Allrounder bezeichnen,
Allrounder,
also sowohl als auch.
Ja.
Ich kann am Boden, ich kann im Stand, bin so ein kleiner Joker.
Der Neandertaler, der will auf dem Boden, oder?
Der Neandertaler will auf dem Boden, das ist ja klar. Also er ist auch absolute Spitze am Boden.
Ja, der Neandertaler, der wirklich auf der Szene plötzlich erschien, glaube ich erst letztes Jahr, oder?
Ja.
Und unerwarteterweise diesen Kampf dann auch gewonnen hat.
Ja.
Und der hat sich dann an das Bein, wie so ein kleiner Junge, hat sich an das Bein seines Gegners geklammert. Der hat versucht, ihn so durch den Käfig zu ziehen, aber am Ende war er damit erfolgreich.
Ja. Und es ist natürlich viral gegangen und er hat über Nacht dann Berühmtheit erlangt.
Ist aber ein krasser Typ, oder?
Ich kenne ja den Frederik.
Der Frederik, ne?
Ja, genau.
Der hat auch dieses auch Gesicht, was so ein bisschen breiter ist und dadurch auch
er ist ein Monster, er ist schon gewaltig. Aber er ist ein absolut guter Mann.
Krass, also so durchaus interessante verschiedene Stile. Zum Abschluss für dich noch eine kurze Autovervollständigung, vervollständige folgende Sätze.
Ja.
Morgens als allererstes
trinke ich direkt einen Kaffee.
Und der ist bestimmt stark und schwarz, oder?
Cappuccino. Ich habe einen guten Siebträger.
So ein Pussy-Kaffee eigentlich.
Ja. Einen doppelten Espresso, aber dann halt Cappuccino.
Okay.
Nicht direkt so ein harter Kaffee am Morgen.
Bei dir hätte ich gedacht, so stark, dass der Löffel wirklich drin steht. Weißt du, so.
Nee, also ich bin nur im Cage brutal. Außerhalb bin ich eher lieb.
Das Geräusch, das mich sofort wieder in meine Kindheit versetzt, ist zum Beispiel.
Das ist eine schwierige Frage.
Ah, okay. Witzig, es gibt kein Geräusch. Du siehst, deine Gehirnareale werden jetzt gerade ganz stark gefordert.
Ja, absolut. Jetzt tut sich da was, ne?
Vielleicht liegt das Geräusch genau auf dieser erdnussgroßen Fläche, die entfernt wurde. Möglicherweise.
LKW-Geräusch.
Ah.
Ich habe gerade irgendwie LKW im Kopf.
Okay.
Weiß auch gar nicht, warum.
Und woran denkst du bei LKW denn? Welches Bild
erscheint? Ich denke, als ich ein ganz kleines Kind war, an Jemen. Als wir im Jemen gelebt haben, da, wenn man in die Stadt, in die große Stadt gehen musste, sind wir halt immer so auf dem LKW aufgestiegen. Quasi hinten, um in die große Stadt zu gehen. Und das habe ich gerade als erstes Geräusch so im Kopf gehabt.
Cool.
LKW.
Ein Satz, der mich durch schwere Zeiten trägt, ist?
Durch die Welle.
Durch die Welle?
Ja.
Woher kommt die Welle?
Die Welle kommt, es geht um Überwindung, um Angstüberwindung. Diesen Satz habe ich mal von einem Referee bekommen, relativ am Anfang meiner Karriere. Er hat zu mir gesagt, und das hat mich geprägt, bis heute, bis zu sogar Kampf um mein Leben, um den Tumor. Er hat zu mir gesagt, und das hat sich wirklich sehr, sehr gut eingeprägt, kurz vorm Kampf, und gerade war das am Anfang der Karriere so, ist man ja extrem nervös, man hat wackelige Beine, Adrenalin schießt durch den Körper. Und er meinte, stell dir mal vor, du schwimmst im Ozean oder am Strand und es kommt eine riesige Welle auf dich zu. Mhm. Du kannst in dem Moment nicht mehr vor dieser Welle abhauen. Ja. Du kannst nicht mehr flüchten. Das Einzige, was du machen kannst, um durch diese Welle durchzukommen, ist einfach der Welle quasi in die Augen zu schauen und durchzuschwimmen. Ja. Und dann passiert dir ja auch nichts. Das ist ja auch, macht man ja auch so. Mhm. Und das habe ich mir dann so zu Herzen genommen. Er meinte auch dann zu mir, egal wie nervös ich kurz vorm Kampf bin, egal was ist, ich darf nicht nach hinten blicken, ich darf nicht wegschauen, ich darf nirgends hin oder flüchten vor meinen Ängsten, flüchten vor allem, sondern ich habe Angst, ich bin nervös, ich schaue dem trotzdem in die Augen, schaue in die Welle rein und tauche einmal unter und dann passiert auch nichts. Und das hat mich seit jeher und seit dem Tag, an dem er mir das gesagt hat und an dem ich mir das quasi verinnerlicht habe, denke ich mir immer, egal wie viel Angst man hat, egal wie nervös man ist, man darf vor diesem Problem in dem Augenblick nicht abhauen, nicht wegschauen, sondern man schaut die Welle an und taucht drunter.
Umso schneller ist es auch vorbei.
Umso schneller ist es dann vorbei. Wenn man von der Welle abhaut, dann schleudert es ein.
Ja. Das gilt fürs Leben. Es gilt für
alle Aspekte des Lebens.
Bis auf einen Tsunami vielleicht.
Ja, das ist
klar, oder? Also da.
Das geht dann nicht mehr.
Das ist vielleicht das die einzige Situation. Zum Schluss noch ganz kurz, weil einige von uns jetzt natürlich nächsten Samstag dann auch gucken werden. Welche Situation im Käfig, welche Kampfsituation magst du am allerwenigsten? In welche Position möchtest du auf keinen Fall?
Wenn jemand einen zu Boden bringt und am Käfigrand wirklich einen drückt und einen, das fühlt sich an, wie wenn man ertrinkt. Also wenn jemand wirklich mit viel Kraft einen runterdrückt gegen die Käfigecke, also es geht gar nicht mal ums Schlagen, sondern wirklich um Gewicht auszuüben auf einen und auf einem drauf ist, das ist wirklich sehr unangenehm und das fühlt sich an wie Ertrinken. Und das ist die unangenehmste Situation, die man haben kann. Und die möchte ich nie kommen.
Es ist also nicht Ground and Pound.
Nein, gar nicht.
Also Ground and Pound ist auch eine der. Das heißt, du hast den Gegner am Boden und dann bekommt er Schläge.
Genau. Von oben. Aber man kann auch von unten nach oben genauso zurückschlagen. Und man ist nicht wehrlos in dem Moment. Ja. Deswegen Ground and Pound ist nicht, aber dieses Erdrücktwerden im Kampf, das kann passieren und das ist unschön.
Und ganz zum Schluss noch eine Runde, das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du mit deinem Smartphone gemacht hast?
Gerade auf der Baustelle habe ich ein Foto von der Wand gemacht.
Und, steht sie?
Die steht.
Hast du da ausprobiert? Hast du dagegen getreten?
Dagegen geschlagen, alles aber. Die hält.
Und was ist der letzte Song, den du auf deinem Smartphone gehört hast, in deiner Playlist?
Oh, was hatte ich gerade gehört?
Hast du es da? Kannst nachgucken.
Sonst. Ja, ich gucke nach. Warte mal. Gute Frage.
Mit welchem Song machst du dich generell heiß, bevor du in den Käfig steigst?
Ah, musikalisch bin ich da sehr vielfältig. Das ist ein Afro-Soul, Papa Ute von Chill 77.
Oh, Papa Ute.
Ja.
Papa Ute.
Genau. Das habe ich gerade gehört. Schönes Wetter.
Cool.
Genau.
Cool. Ja, und welcher Song? Zu welchem Song läufst du denn ein?
Ich bin oft einfach zu amerikanischem Hip-Hop eingelaufen, Nas. Mhm. Bin ein großer Nas-Fan. Beim letzten Kampf bin ich mit Azad eingelaufen. Weiß nicht, ob dir Azad was sagt.
Welcher Song ist das?
Eines Tages.
Okay.
Und ich fand das auch sehr, ja, sehr passend zu meinem Comeback, zu mir, zu meiner Geschichte. Genau, habe ich diesen Song dann gewählt.
Passend, weil, welche Zeilen sind es?
Eines Tages werde ich mich freuen. Eines Tages werde ich jubeln und schreien.
Alan, dann werd schnell fertig auf der Baustelle.
Ja,
trainier dich wieder fit für den Käfig, denn beim nächsten Octagon, das nach dem 31. Januar, das wird erstmal in Stuttgart stattfinden, da wirst du dann ja eventuell wieder mit dabei sein.
Absolut.
Und wirst um einen Titel kämpfen. Oder hast du einen Titel gerade? Hast du einen aktuellen Titel?
Ich habe aktuell keinen Titel,
nee. Aber
ich will mir dieses Jahr auf jeden Fall den Titel holen. Und ich habe die Fähigkeiten, ich habe die Lust dazu, die Kraft dazu, die Fähigkeiten und das Know-how, das Können. Ich habe alles an Werkzeug, was man dafür braucht, habe ich. Und ab April geht es dann richtig los.
Dann.
Und dann hören wir uns das nächste Mal dann hoffentlich mit einem Gürtel hier auf dem Tisch.
Mit einem Titel. Kriegt ihr auch so breite Gürtel wie die Boxer?
Ja,
echt, sind die auch so fett?
Noch besser, ja.
Noch besser?
Ja, die Octagon-Titel sehen ja, also die Gürtel sehen ja richtig gut aus.
Weil die für Boxen sind ja schon, die sind ja schon riesengroß.
Ja, und ich würde mich freuen, dir dann beim nächsten Mal den hier vorstellen zu können.
It's a deal.
Absolut.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
In ihren Sportarten sind sie Stars, die auch etwas zu sagen haben.
Dass ich den Leuten zu Hause auch klar mache, dass Biathlon nicht nur aus Klopapierrollen und CDs besteht, sondern es viel mehr Facetten.
Bei uns im Wintersport-Podcast der Sportschau sprechen die Stars über ihren Sport.
Mit Max Langhahn ist natürlich jetzt eine Rakete am Start. Die wird in den nächsten Jahren schwer zu schlagen sein.
Die Norweger sind uns überlegen? Nee, sind sie nicht. Die ist ja Ärgermasse.
Über Privates?
Die können also sagen, sie tragen einen echten Andisander.
Ja, sozusagen.
Kükennachwuchs und es war schon recht kalt. Ich habe die dann in so einem kleinen Hasenstall aufgezogen.
Und manchmal überraschen sie uns auch einfach nur.
Mein Gedanke dazu ist, dass ziemlich sicher ist, dass nach diesem Winter Schluss ist.
Es geht um Emotionen.
Ich sag's, wie ich's denk. Ich find's absolut dämlich.
Ich höre so viele negative Sachen über den Skisport generell, dass mir das mittlerweile echt ziemlich auf den Keks geht.
Es geht um Rivalität.
Er soll sich seinen Weltcup-Pokal nochmal genau anschauen, weil nächsten Sommer steht er nicht mehr bei ihm.
Oder einfach gleich um alles.
Da ist natürlich das Ziel, den Titel zu verteidigen.
Das alles und noch viel mehr hier bei uns im Wintersport-Podcast der Sportschau. Ich bin Hostin Julia Kleine und freue mich, wenn ihr bei uns reinhört und am besten direkt den Podcast abonniert.